machen.
Weil die AA läuft auf ein photoelektrisches System und erscheint als Partikel. Im Weg B erscheint es spektroskopisch.
Sie meinen, das ist Einstein-Rosen-Podolsky-Paradox.
Aha, so. Ja. Hm. Ach, das ist ERP, ja?
Ja, ja.
Ja, okay. Jetzt, was spekuliert man darüber?
Ja.
Natürlich kann das Photon, wenn ich es einrichte, den einen oder anderen Weg nehmen. Mhm. So, nun weiß das Photon aber nicht, was am Ende des Weges ist.
Ja.
Mhm. Das heißt, es müsste vorher wissen, ob es jetzt als Partikel aus Welle erscheint.
So sagt man.
Aber ich wollte niemals meine Mutter
schützen. Ja, das ist ja ein naiver Unsinn.
Ja, ja.
In Wirklichkeit müsste man doch ganz anders argumentieren. Man müsste sagen, gut, ich weiß, das Photon hat Wellen- und Partikeleigenschaften gleich. Es scheint eine Paradoxie zu sein. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich spreche weder von einer Partikel noch von einem Wellenfeld, sondern von, ich finde den Begriff Quant. Ja, der Begriff Quant, was soll das? Es ist eine Vokabel, aber es steht dahinter. Man macht dann viele schöne Worte.
Aber das war nicht alles.
Kann das eben? Das weiß eben vorher was oder und. Ich finde, kann man das denn nicht anders sehen? Kann man nicht sagen, dieser Begriff Quant bezieht sich oder beschreibt eine Struktur. Eine Struktur, die vielleicht auch in verborgenen Dimensionen definiert ist.
Ja.
Und die eben je nach der Bedingung, der Randbedingung, so oder so wirken kann.
Ja. Ja.
Dann ist es nämlich völlig wurscht, wenn ich jetzt die Bedingung der Interferenz schaffe, dann wird das Quant aufgrund seiner ihm immanenten strukturellen Natur als Wellenfeld erscheinen.
Ja.
Wenn ich es dagegen auf das photoelektrische System laufen lasse, dann wird es aufgrund dieser relativen Umgebung nun und aufgrund seiner immanenten Naturpartikeleigenschaften aufweisen. Das heißt, im Grunde genommen sagt das lediglich das Experiment, es kann bezogen auf die jeweilige Umgebung so oder so erscheinen. Ich meine, was braucht man denn dann also im ERP? So, da braucht man doch nicht so furchtbar viel herzumachen.
Naja, es geht ja doch eigentlich um die Lokalisierung, nicht? Wo bleibt die Wellenfunktion, wenn sie sich in einem einzigen Punkt plötzlich zusammenziehen sollte?
Und dann zeigt eben, dass das Wellenbild nicht ganz richtig ist. Das bedeutet auch, dass das Punktsystem nicht ganz richtig ist. Das bedeutet, dass wir es hier mit einem Novum zu tun haben, dass wir so gar nicht verstehen können, es sei denn, wir kommen von der Basis her und untersuchen mal, was für eine Struktur der Raumzeit kann denn das überhaupt sein.
Ja.
Und deswegen ja dieser von Langerholz so etwas ironisierte Begriff der Ereignisstruktur. Sie können nämlich argumentieren und sagen, nun, ich kann so etwas so oder so ausdeuten. Ich kann auch die Partikel so oder so ausdeuten. Ich kann sagen, das wäre nicht. Ich kann Modelle machen. Aber ob nun dies eine oder andere Modell brauchbar ist, das ist auch eine Glückssache.
Ja.
Aber ich muss natürlich von irgendeiner Vorstellung ausgehen. Und diese Vorstellung sollte allerdings auch möglichst universell sein, dass man eine vernünftige Basis hat.
Ja.
Und da unterscheide ich mich jetzt tatsächlich von anderen, denn ich sage mir, es ist in Wirklichkeit ist ja vollkommen belanglos, was das nun tatsächlich ist.
Ich weiß nicht, was deine
Eins ist es unter allen Umständen, das können Sie drehen, wie Sie wollen. Es ist eine Ereignisstruktur, keine Punktereignisse, ein Netz von Ereignissen, das sich ganz deutlich vom Hintergrund des Nichtseins abhebt. Ich war.
Ja.
Das heißt, das ist es auf jeden Fall. Und nun kommt es darauf an, eben zunächst eine Raumzeittheorie zu entwickeln, die eben den empirischen Sachverhalten in etwa entspricht. So muss man es auch sagen. Also von vornherein sagen, das ist eine Welle, hier eine Welle, ja, wo bleibt nun die Wellenfunktion, in dem Fall und so weiter.
Ja, ja.
Das macht meiner Auffassung sehr wenig Sinn und bringt ja wohl auch nicht
alles. Nee, bringt nichts, nein.
Das ist unglaublich.
Naja, ich meine, Sie sind ja in der glücklichen Lage, das etwas überschaubarer sehen zu können. Ich meine, so sieht's, ist es nicht eigentlich so, ich weiß nicht, vielleicht verstehe ich das jetzt nicht so, aber ich habe mir also mit Kenntnis der irischen Theorie vorgestellt, dass wenn das Experiment nun so ausläuft, dass der Particle-Charakter zum Vorschein kommt, einfach die X5-X6-Wirkung zum Tragen kommt, die aber immer drüber ist und praktisch gleichzeitig jeder Welle zukommt und deswegen,
ja, also da, wo es abgerufen wird. Von der Umgebung ab, was wird jetzt abgerufen?
Ja, und wenn
das... Ich höre, das ist ein himmelweiter Unterschied, ob ich ein photoelektrisches System habe, oder ob ich ein anderes System, nämlich ein Interferenzsystem habe.
Und dann habe ich mir immer gesagt, weil nun aber diese Wirkung in X5, X6 nicht ausgedehnt ist im Raum, kann man auch nicht sagen, warum ist es nun bloß gerade hier und warum nicht auf der anderen Seite?
Deswegen hat man ja in der Quantentheorie einmal diskutiert, ob es nicht verborgene
Koordinaten gibt.
Das habe ich bei von Neumann schon mal gelernt. Das ist verborgene Koordinaten. Denn dann habe ich unendlich viele Freiheitsgrade.
Ja.
Man kann natürlich auch sagen, wir reden nicht von verborgenen Koordinaten, sondern von Freiheitsgraden. Damit ist aber auch wieder nur eine Vokabel
gesetzt worden.
Und
Das hieß
ja,
sie hat es schon mal versucht.
Ja, darüber haben ja Kornwachs und Lukado dann auch philosophiert in der Zeitschrift. Und sie haben immer furchtbar gelacht, Gernhardt und ich. Sie sind ja auch der Meinung, dass man hier einfach, es ist auch wieder so,
aber es ist in der Regel kein Ja oder Nein, sondern es werden Adjektive mit diesem Grundaus, mit der Sage verknüpft, und zwar nach einer bestimmten Bewertung, nach einem bestimmten Korrespondenzverfahren. Ich kann zum Beispiel das Ja mit dem Begriff des Schönen, das Nein mit dem Begriff des Hässlichen verknüpfen. Ich könnte allerdings die Bewertung auch anders setzen. Ich könnte zu dem Hässlichen Ja sagen, zum Schönen Nein. Also das geht auch. Das heißt, ich muss neben den Grundaussagen, den Prädikaten, diese Adjektive angeben, die ich daran mit den Prädikaten verknüpfen kann. Und ich muss auch die Bewertung angeben, wie sind diese Adjektive. Und dann sagte ich, ich habe also einmal die beiden Prädikate. Oder beliebig viele Prädikate. Das Ja oder an die Alternative gegeben ist, das ist ja nur eine Struktur meiner Sprache. Ich kann ja abstrahieren, ich kann sagen, N-Aussagen sind da möglich. Ich habe einmal ein Schema der Prädikate. Dann kommt dazu ein Koordinationsschema, das aber ohne dieses Prädikatschema sinnlos wird. Und auch dann sinnlos ist, wenn ich jetzt kein weiteres Schema von Adjektiven angebe. Ich muss also ein Schema von Adjektiven angeben, ein Schema von Prädikaten und ein Koordinationsschema, das nun mir zeigt, welche Adjektive, welche Eigenschaften zu welchen Prädikaten. Dann habe ich ganz eindeutig einen Gesichtspunkt umrissen, den einen Gesichtspunkt innerhalb eines logischen Systems. Ich spreche hier von Aspekten. Und wenn ich das nun mache, dann könnte ich sagen, wenn ich die Bejahung verknüpfe mit dem Begriff der Gleichheit, die Verneinung mit der Ungleichheit, und ich setze nur Objekte, die ich beschreibe, voraus, die eben durch den Vergleich von Mengen oder Gestalten erfasst werden, dann hätte ich damit ja bereits den Aspekt der Mathematik innerhalb der menschlichen möglichen Logik. Das ist aber nur ein einziger Aspekt. Ich könnte ja ganz andere Aspekte konstruieren. Ich kann einen Aspekt der Ästhetik schaffen, einen Aspekt der Moral und so weiter und so fort. Aber alle diese Aspekte werden diese Kontradiktion enthalten, die widersprüchliche Aussage, die Alternative.
Ja.
Also so scheint mir diese zweiwertige Logik, ich nannte sie direkt die anthropomorphe Logik, das gesamte System anthropomorpher Logik, wäre die Gesamtheit aller innerhalb dieser Logik überhaupt möglichen subjektiven Aspekte. So kommt, überkam man dann erstmal Klarheit.
Welche Bücher hatten Sie dazu eigentlich gelesen?
Gar keins.
Gar nichts. Aber Sie haben Logik auch studiert, oder?
Nein.
Haben Sie nicht?
Mathematik.
Nicht. Ja, aber ich meine, auch nicht Logik gehört, Logistik.
Nein, gar nicht.
Ja.
Ich habe mich dann mal beschäftigt mit einem Buch von Kantorowicz. Das habe ich auch gelesen, bloß das war unbefriedigend. Es waren eigentlich lediglich verbale Logik, grammatikalischer Art.
Ja.
Was anderes ist das ja nicht, das ist Sprachlogik.
Ja, ja.
Ich habe das auch irgendwo anders immer wieder gefunden. Ich kann damit nichts anfangen.
Ja.
Wenn ich dann nun eine Art rhetorische Logik entwickle, wie man eben die Worte setzen muss, damit der und der Sinn umschrieben wird und wenn ich die wieder ein bisschen verändere, anderes noch, dann ist mich das überhaupt nichts in diesem Sinne. Ich hatte den Eindruck, dass hier die philosophischen Logiker darunter etwas anderes verstehen als ich. Denn ich will ja hiermit nicht irgendwie verbal etwas eindeutig formulieren, sondern ich suche nach den Grundlagen des Denkens schlechthin, was tue ich, wenn ich Aussagen mache. Und da ist es mir eigentlich ziemlich wurscht, ob man da dies oder jenes macht. Und, natürlich, ein anderes Buch, was mich hier sehr interessiert, ist die Kantsche Untersuchung der Kritik der reinen Vernunft. Aber ich erfahre daraus trotzdem nichts über eigentliche menschliche Logik. Und ich sehe es immer wieder, es sind dann eigentlich Dinge, wie ich bekam, über sprachlichen
Ausdrücken. Schöner, der Schneeregen.
Deswegen dachte ich, vielleicht ist es ganz gut, wenn man versucht, so etwas, was man sich da eigentlich vorstellt, was man eigentlich erreichen möchte, und das doch vielleicht möglichst unabhängig macht, um
ja.
so einfärben zu lassen. Und dann. Was ist die nächste Frage? Wenn ich jetzt bezogen auf einen Aspekt innerhalb der menschlichen Logik Aussagen mache, dann läuft das doch darauf raus, dass ich Begriffe verknüpfe, die ich durch die Aussage eben in einen Zusammenhang bringe. Und dann die nächste Frage, wenn ich nun einen hierzu äquivalenten Aspekt finde, ich kann also, wenn ich zum Beispiel einen oder einen komplementären Aspekt finde, dann müsste es möglich sein, die Aussage zu übersetzen, sinngemäß, in einen anderen Aspekt, den komplementären Aspekt, aber bei dieser Transposition kann es mir passieren, dass ich zwar die verknüpfende Aussage aufgrund der Komplementarität,
dass die Begriffe fehlen,
dass dann war die Begriffe fehlen. Also, kann ich eigentlich einen logischen Bereich überhaupt nicht verlassen? Ich kann ja gar nicht transponieren, es sei denn, ich überlege mir, wie eigentlich eine Struktur beschaffen sein muss, die dann mitgeht. So oder so, die nur in ihrem Innenbau verändert. Und das war in dieser Anlehnung an den Begriff des Philosophismus. Könnte mir ein ganzes System von Begriffen von Bediktheiten. So liefen diese Gedanken damals, ich habe das viel mit dem Frauenkrieg, dass wir, wenn ich,
wann war das denn?
Das war 53.
Alles noch.
Ja. Denn ich sagte mir, gut, ich studiere im Hinblick auf eine Einheitstheorie der Welt. Das kann aber nur eine einheitliche Theorie der materiellen Welt sein. Aber dieses Studium soll nebenher laufen oder soll hauptsächlich laufen, bis man erstmal ein Examen gemacht hat. Aber Man sollte es im Auge behalten, hier Methoden zu entwickeln. Und eben Methoden über das Denken an sich, denn ich muss erst eine Analyse und eine Kritik menschlichen Denkens anfangen, um dann später zu sehen, wie muss ich ihn eigentlich von der mathematischen Beschreibung her
dann
auf den Einheit in der Theorie der materiellen Welt, das ist ein ziemlich umstrittenes
Sache.
Und man wird dann natürlich gleich so observiert, wie es Herr Drieschner macht, obwohl ich mir die Jacke nicht anziehe. Denn hier ist auch viel dummes Zeug passiert worden.
Ja, ja, klar.
Aber man hat auch sehr ernste Bemühungen gehabt. Ich denke hier an Einstein. Ich denke an Heisenbergs sogenannte Weltformel.
Ja.
Das sind schließlich ernsthafte Bemühungen. Auch die ganzen Bemühungen, Elementarteilchen einheitlich verstehen zu wollen, laufen darauf hinaus.
Ja.
Und natürlich wird ist natürlich andererseits sehr schwierig, hier überhaupt etwas zu machen. Tatsächlich sind diese ganzen Bemühungen bisher eigentlich immer wieder gescheitert. Sei es aus logischen Gründen, sei es, dass es einfach die Erfahrung nicht gibt oder dass irgendwelche Brüche auftreten. Das natürlich auch, das kann übrigens mit dieser von mir stammenden Theorie auch passieren. Aber das spielt zunächst mal gar keine Rolle, wenn es nur erst einmal durchdacht worden ist. Und wenn man den Sprung findet des indirekten Schlusses, von, wenn ich überhaupt einmal unterstelle, dass es eine einheitliche Beschreibung dieser Welt
überhaupt geben kann, ja.
Nicht? Wenn das erstmal, nehmen wir an, die Beschreibung selbst wäre falsch, dass da jetzt irgendwas nicht stimmt.
Ja.
Das ist vollkommen gleichgültig, wenn man nur erstmal weiß, es kann eine, wie auch immer geartete, einheitliche Beschreibung
geben.
Und diese Welt ist nun mal eine Einheit.
Ja.
Dann könnte man natürlich sagen, gut, das wissen wir, wenn es mir jetzt gelingt, eine Transzendierung durchzuführen, mithilfe solcher Methoden, dann wäre ja eine riesige Aussagemöglichkeit gegeben, denn jetzt könnte man die Strukturen auffinden, die man eben braucht, gewisse Dinge im transzendenten Bereich zu verstehen, zu beschreiben. Und so unter Umständen völlig unabhängig davon,
also, ob
das Sprungbrett nur eine wahrhafte Theorie, eine einheitliche Theorie dieser Welt ist oder nicht.
Ja, also kann man eigentlich sagen, dass sie gerade dadurch diesen Erfolg bekommen hatten, dass sie sich eigentlich nicht um das Bestehende gekümmert hatten, sondern erst alles erstmal in Frage gesetzt hatten
und überhaupt
über das Denkmal nachgedacht haben.
Erstmal das und dann bei dem Konzept. Das sehen Sie zum Beispiel schon aus meinen Konzepten.
Ich habe
mehrere Konzepte erst aufgestellt, die sich verändert haben.
Aha.
Das erste Konzept war ungeheuer naiv, das stammt aus dem Jahr 42. Und dann das andere Konzept, das zweite, das war auch sehr naiv aus dem Jahr 47. Da glaubte ich, dass das vom Fakultätsdünkel heraus, weil ich mich doch für die Chemie so engagierte, ein chemisches Modell der Welt zu finden, des Lebens, nicht wahr? Das war sehr naiv und dann kam wieder ein Entwurf aus dem Jahr 49.
Sie sind verurteilt.
Der dann aber auch ziemlich mangelhaft war. Dann kam ein Entwurf, die habe ich jetzt noch alle da, aus dem Jahr 51 und das hatte schon Hand und Fuß, aber es war eigentlich ein rein physikalisches Konzept. Also ein Entwurf, wie es von Weizsäcker auch gemacht hat, wie es eigentlich sein sollte. Aus dem Jahr 51 und dann sagte ich mir, das hat so überhaupt keinen Wert. Ich meine, man sollte erstmal wirklich Physik studieren, dass man die Methoden beherrscht und keine weiteren Konzepte machen. Jetzt sollte lieber erst bei Gedanken über die Logik der Aussage selbst machen und dann schuf ich 54 das Konzept, nach dem ich heute noch arbeite. Das physikalische Konzept und dann die transzendierten Methoden in andere Bereiche. Was ich eigentlich sagen möchte, die physikalischen Konzepte, das ist eigentlich durch. Das könnte bald abgestimmt werden. Und dabei ist es dann geblieben. Immerhin habe ich 12 Jahre von 42 bis 54 gebraucht, um an das Konzept zu kommen.
Ja.
Allerdings habe ich dann auch schon dem jeweiligen Wissensstand entsprechend aus der Physik her ja, schon mal versucht, eben Ansätze zu finden. Und die Verdienste ging dann schon auf das Jahr 49 zurück. Mhm. Denn mir wurde erstmal klar, dass eine einheitliche Beschreibung der Welt eine Beschreibung der Letzteinheiten sein muss. Mhm. Zweitens muss diese Beschreibung eine Feldtheorie sein. Das war auch bekannt. Und man sollte von der allgemein verbindlichen Eigenschaft ausgehen, nämlich der allgemeinen Gravitation.
Ja.
Und wie man die ersten Schritte unternehmen sollte, das weiß ich, das war im März 1949.
Das haben Sie dann von Einstein wahrscheinlich dann.
Nein, das kam erst später.
Ah ja.
Dass es eine Strukturtheorie werden muss, war mir
ja
auch klar.
Ja.
Und dann Ende 1949 kam die Publikation von Einstein.
Ja.
Da sagte er, du liebe Zeit, da bist du zu spät gekommen. Dann hat das ja jetzt schon.
Gesagt, ich könnte arbeiten, wenn ich will.
Dann hatte ich sehr intensiv 1949 Mathematik und Physik studiert, 1950 die Sache weitergetrieben und bin dann aber auch ganz systematisch vorgegangen und habe immer mein feldphysikalisches Konzept weiterentwickelt dem jeweiligen Wissen. Ich habe zum Beispiel zunächst mal 1949 mit der ganz einfachen Mechanik angefangen. Mechanik des starren Körpers, erst Einpunktmechanik, Vielpunktmechanik, Mechanik des starren Körpers. Dann habe ich die elastischen Bindungen zugelassen, der Punkt hat, aber vom Molekülbegriff noch gar nichts.
Also Sie haben sich praktisch das, was eigentlich damals schon bekannt war, nochmal neu vorgestellt.
Nein, ich habe erst das einfach als Studienpensum gelernt.
Ach so, Studienpensum.
Und dann ging ich von der Mechanik des starren Körpers weg zur Vielpunktmechanik der unverbundenen Punkte, das heißt zur Theorie der Thermodynamik, und zwar der ungeordneten statistischen Bewegung, dann die statistisch ungeordnete Bewegung mit Vorzugsrichtung, mit konstanter Fourier, das heißt Theorie der Strömung, da habe ich Aerodynamik, Hydrodynamik gemacht, dann die Theorie der Vorzugsrichtung mit wechselndem Richtungssinn, das heißt die Theorie der Wechselströme, also die Akustik, dann folgerichtig an die der Verdichtungskraft. Könnte ich mir vorstellen, dass die Kräfte...
Also nochmal, was sind die Kondensorflüsse, die Zonen?
Wir hatten doch diese metrischen Strukturflüsse untersucht, diese Fluktoden, die nun ineinander greifen, für ein ganzes System. Und wenn der Anfangszustand wiederhergestellt wird, dann ist das Ding periodisch und dann ist es stabil. Erst wenn der Anfangszustand aus irgendwelchen Gründen dann kommt es zum Zerfall. Und das kann nach verschiedenen Perioden umlaufen sein. Dann streut das um einen Mittelwert. Ne? Aber wenn jetzt solche Flüsse durch alle drei Strukturzonen durchgehen, dann wäre es ja denkbar, dass hier sehr starke Kräfte auftreten, denn hier haben wir ja im Grunde genommen die relativistische Basisdynamik. Die ist ja bereits.
Wie hat man das zu verstehen, wenn die durch diese Zonen durchgehen, die Flüsse, also rein bildlich?
Ich kann mir das nur im Raum vorstellen, das Ganze ist ja ein mehrdimensionales Gebilde.
Also eine Flüsse, die durch eine Zone geht, die einfach
als Grenzschicht durchgeht? Zwei Flüsse tauschen sich aus.
Ja.
Die bilden einen solchen Simplex.
Ja,
ein einfacher Struktur. Zustand, der umgeben ist mit diesen Schirmfeldern. Und nun, wenn jetzt mehrere, also solche Protosimplexe, besetzen jetzt die Zonen.
Ja.
Allerdings mit verschiedener Ladung.
Ja.
Zum Beispiel, der Zentralbereich wird in dritten Potenzen besetzt. Das heißt, da haben wir erst den ersten Protosimplex, der eben über dieser Grundstruktur, der Gerüststruktur liegt, wäre eine Einheit. Im zweiten ist es bereits ein Gefüge aus 2 hoch 3 gleich 8 Einheiten, die jetzt verschmolzen sind. Das heißt, 8 Protosimplexe sind in einem solchen Austauschkontakt. Die bilden jetzt eine Einheit. Die nächste Ladung wären bereits 27, nicht wahr? Dann hätten Sie es jetzt schon besetzt mit kleinen n gleich 1 plus 8 sind 9 plus 27 sind 36 Einheiten wären das schon.
Ja.
Also beim Proton ist es 0.
Ja.
Nicht? Und Jetzt haben wir eine zweite Zone, da erfolgt die Ladung quadratisch, die quadratische Ladung.
Ja.
Da geht es los mit 1, 4, 9, 16. Während die dritte Zone ist die lockerste Zone, da sind die Ladungen linear 1, 2, 3, 4 zusammenhängen und so weiter. Und nun stehen diese Gebilde wieder untereinander in Wechselbeziehung zwischen den Zonen durch. Da können zum Beispiel Strukturflüsse, symmetrische Strukturen ausgetauscht werden, denn alle diese Strukturen stehen wieder in inneren Zusammenhängen.
Also ausgetauscht, muss ich mal fragen, ausgetauscht ist nur in der Deformation, ja?
Ja, das ist eine metrische Deformation, die wir als Kondensation beschreiben.
Ja, ja, ja.
Das hat übrigens Emde sehr gut gefallen. Der sagte, dieser Kondensorbegriff, das war der Herrliche.
Ja,
das,
ja,
das sagt, da können wir regelrechte Topologie machen, so wie Höhenlinien.
Ja, ja, na, ja,
die
klar.
Das liegen, da ist eine Partikel.
Ja.
Also er sagte, das sieht alles so schön aus. Und dann auch diese drei reellen, drei imaginären, das gefällt mir einfach gut, sagte er noch. Nicht? Und dann könnte ich mir vorstellen, dass diese Austauschkräfte von metrischer Struktur, die ja hier ganz stark wirken, ist ja ganz starke Krümmung, gegen die zum Beispiel die Gravitation, das ist ja praktisch
das
überhaupt
ist ja gar nicht wahrnehmbar fast.
Aber das sind ja ganz, ganz starke Krümmungen, auch in verschiedenartigen metrischen Gegenden sozusagen. Da gibt es welche, die dann in die Zeit greifen, andere, die aus dem Raum rausgehen und so.
Ja.
Dann könnte ich mir vorstellen, dass jetzt diese Zonen, während diese drei Zonen, die konzentrisch die sind nun höchstwahrscheinlich so gebunden, wenn hier die Kopplungskonstante fast 1 ist.
Ja.
Und wenn weiter vielleicht das räumliche Kraftgesetz linear mit dem Abstand geht, dann hätten sie ja genau die Verhältnisse, die sie in dem Quarkmodell haben. Nämlich sie können versuchen.
Je größer der Abstand, umso stärker die Bindung.
Umso stärker die Bindung, das geht gar nicht anders. Man kann das aber bloß auseinanderziehen.
Ja.
Ich glaube, man wird es nicht kaputt kriegen. Wenn man es kaputt kriegt, dann werden wahrscheinlich irgendwelche anderen Schauer von Partikeln, wenn ich es aber auseinanderziehe, dann wird ja die reingegebene Energie wieder frei.
Ja, ja.
Das muss ja wieder zusammen, weil das ja ein linearer Prozess ist, so ein quadratischer, kubischer Prozess, das ist noch stärker. Nicht wahr? Und dann wird natürlich jetzt die Energie, die aufgewendet wurde, die muss ja jetzt wieder rauskommen.
Ja.
Und zwar in der wahrscheinlichsten Form, da aber im Fall eines Baryons die Baryonenzahl erhalten bleibt, wird die Energie rauskommen in mesonischer Form. Und das sind zwangsläufig Hadronen, skalare Hadronen, das geht nicht anders.
Ja.
Und es werden dabei allerdings auch Leptonen, also Elektronen und Mu-Mesonen entstehen, wenn es gruppentheoretisch notwendig ist, die aber in der aufregenden Hitze des Gefechts wahrscheinlich nicht so wahrgenommen worden.
Ich habe noch eine andere Frage, jetzt was mich noch verunsichert ist, Sie haben doch die Möglichkeiten einmal der Spin-Umklapp-Vorgänge, die sich fortpflanzen im Raum, und dann haben Sie die Deformation der Spinzellen praktisch doch, nicht? Wie, was,
Moment, jetzt wollen wir genau auseinander, was Sie damit meinen. Also erstmal Spin.
Also einmal haben Sie jedes Metron hat einen Spin.
Ach so, einen Umlaufsinn könnte man
Umlaufsinn,
weil es Flächen sind.
Ja.
Aber wenn Sie als letzte Einheit eine Strecke haben, dann fällt das weg.
Ja gut,
aber lassen wir mal
Flächen
so.
Also gut, wir haben...
Also ich meine jetzt den Leerraum.
Ich meine jetzt überhaupt, was der Unterschied ist, und zwar in der physikalischen Auswirkung dann, wenn Sie die Umklappprozesse haben, dieser Metronenspine, und die Deformation.
Ja, da habe ich die Deformation, die erscheinen dann als das, was wir eben solche metrischen Strukturen nennen, die vom
Vorraum abweichen. Ach, das ist also, das ist die Zusammenfassung, die Summe dieser ganzen
Prozesse. So, wenn Sie jetzt einen solchen Metronenspeicher, denken Sie mal, die Metronen werden so kleine Quadrate
umrechnet,
das wäre hier ein Netz.
Ja, sicher, das ist
und klar, Sie deformieren das jetzt und bilden aber das Netz jetzt
ist klar,
auf die Tischplatte ab,
dann kriegen
diese Verdichtung der Methoden.
Gut.
Also diese metrische Deformation einer anderen Dimension. Und da haben wir ja diese zwei Möglichkeiten, X5, X6 und X4.
Ja.
Nicht? und das eine, aber jedes Metro, und ich meine die Methodenzahl bleibt konstant,
ja, sicher.
Die Isometrie gilt, ja. Und nun könnte ich mir auch vorstellen, wenn ich den Leerraum habe, wo überhaupt nichts drin ist,
ja,
nicht, dass dann sich all das aufhebt, ich habe eine völlig isotrope Nullstruktur des Spiels, könnte ich mir vorstellen, dass dieses Orientieren von Methodenspielen, das hat physikalisch wahrscheinlich überhaupt keine Bedeutung.
Ja.
Aber es hat eine ganz große Bedeutung in Bezug auf die Kosmogonie der Materie schlechthin.
Ja.
Denn ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen eine Präformation voranläuft, eine Aktivierung des Leerraums. Hier passiert jetzt was, hier vollzieht sich ein Schöpfungsakt, und dass dann Methodenspiele umklappen und das Ganze schon aktiviert worden ist, und dass nun der gruppentheoretischen Struktur, dem quantentheoretischen Gedanken entsprechend jetzt hier etwas verwirklicht.
Ja.
Wenn das nun.
Also was die Deformation macht, ist, was macht die Deformation?
Und zwar, wenn Sie sich mal den Fundamentaltensor, Fundamentalselektor in dieser Schreibweise vorstellen, dann ist der Fundamentalselektor im R6 hermitisch. Beschreibt also im Grunde genommen infinitesimal gesehen eine Riemann-Geometrie.
Ja.
Aber dieser Fundamentalselektor ist die Funktion von drei sogenannten Gitterkernselektoren. Das kommt im zweiten Band erst aus der kosmologischen
Sicht. Ja, Sie haben es schon mal angedeutet. Ja.
Oder ich habe eine Polymetrie, denn diese Gitterkerne in ihrer Spur, in ihrer Iteration bilden jetzt maximal 3 mal 3 gleich 9 mögliche Fundamentalselektoren.
Ja.
Für die gibt es aber keine Vorschrift der Hermetizität. Das heißt, ich habe zwar ein hermitisches Kompositionsfeld als Funktion von 2, 6 oder 9 Partialstrukturen metrischer Art, die nun wieder Invariante bedeuten auf irgendeine gruppentheoretische Struktur, die aber nicht hermitisch sein können. Wenn ich nun das Kompositionsgesetz suche, ich habe es ja angegeben, das ist dieser Fundamentalkondensator, der das dann die Summe ist
aus diesen
Häuschenmatrizen, wie es immer, wo Sie mal sagten, das sieht aus wie Marsphysik. Da hatte ich doch da vor Jahren mal die ganze Tafel vollgeschrieben. Wollen immer diesen eckigen Klammern, diese beiden Indizierungen oben, denn die Wirkungssignatur und unten. Ich meine, Sie haben ja jetzt verstanden, wie das zusammenhängt. Gut, das ist die Summe, aber die antihermitischen Anteile müssen zusammengenommen die Nullmatrix geben, weil ja das Kompositionsfeld hermitisch ist.
Ja.
Nun ist aber die Hermetizität eines solchen Partialstruktur hängt nur von der Basissignatur ab. Die kontravariante Signatur oben kann ruhig antihermitisch bleiben, weil das ja auf diese kovariante Spaltung keinen Einfluss hat. Sie spalten ja nicht den kontravarianten Tensor, mit dem sie die Indextransposition vornehmen. Verstehen Sie?
Ja, ja.
Nun kommt dabei raus, wenn man das konsequent durchrechnet, dass in der Natur diese antihermitischen Partialstrukturen Konstante sind. Das heißt, das Verschwinden der Summe der Kondensoren, das heißt, versteht sich von selbst, ist nämlich konstante Glieder,
also keine Krümmung,
konstante Glieder, die eigentlich gar keine Bedeutung haben, so wegtransformieren können, die aber offensichtlich mit, man kann sagen, dass die wieder mit dem Methodenspiel zusammenhängen und jetzt den Raum präformieren für die Partialstrukturen und dann erst kann sich das Ganze verwirklichen im Sinn eines Kompositionsfelds. Das das dann eben als metrische Deformation erscheint,
wenn man
den dazu beschreiben kann. Und diese metrischen Deformationen haben immer ihr euklidisches Gegenstück.
Ja, das ist
zwei die Kompression Wechsel, mindestens zwei stehen in Wechselbeziehung, machen einen Austausch. Das immer hin und her läuft, das maximal und minimal sich austauschen, das ist der Grundfluss, der elementare Grundfluss, den meine Frau Fluchton getauft hat. Und so kommt und erst die materielle Eigenschaft der Trägheit kommt erst durch diese Wechselbeziehung in Protosymplex zu einem Fluchton zustande. Weil nämlich der Vektor der in zyklischen Bewegung, wenn so, das spielt ja immer um die Zeitachse.
Ja.
Wenn dieser Vektor oder Eigenvektor immer normal verlaufen muss zum Vektor der Weltgeschwindigkeit. Und wenn Sie nun den Bewegungszustand im R3 eines solchen Systems verändern, dann würden Sie nach der Lorentz-Matrix eine Drehung vornehmen. Das eine Drehung, die die Orthogonalität stört.
Ja.
Und nun wird Widerstand geleistet, die neue Orthogonalität wird eingestellt, dem neuen Bewegungszustand entsprechend. Und das erfahren wir Menschen als Trägheitswiderstand. Und das ist natürlich immer konform, läuft das grundsätzlich. Weil ja das Primäre der Prozess in X5, X6 ist ja aber als Gravitation ausdeutbar ist.
Wie läuft das nochmal? Weil das Primäre?
Der primäre Kondensationsprozess geht immer von X5 und X6 aus und bindet dann Raum oder Zeit ein.
Und deswegen ist er immer mit
Gravitation verbunden. Das heißt, untrennbar ist das Phänomen Gravitation mit dem Phänomen Trägheit verbunden. In Wahrheit sind es aber zwei ganz verschiedene Vorgänge.
Nur wegen dieser Kondensation.
Es sind in Wahrheit verschiedene Vorgänge, die aber ganz unweigerlich und untrennbar verbunden sind, sodass eine Äquivalenz gegeben werden kann. Und zwar im Bezug auf dieses Kompositionsfeld erscheint das auch immer als identisch. Erst durch die Partialstrukturen sieht man ja eigentlich, sind das ja verschiedene Ursachen.
Das ist zum Beispiel interessant. Eine
lohnende Arbeit, sich mal mit der Kosmogonie der Materie zu befassen.
Ja.
Was passiert da eigentlich? Weshalb realisiert sich eine gruppentheoretische Struktur mit einer ganz bestimmten Helizität des Flussaggregates zur Zeitachse? Weshalb trägt die Antistruktur nur aus gruppentheoretischen Gründen auf. Denn wenn ein racemisches Gemisch sozusagen.
Was heißt Racem?
Das ist aus der Zuckerchemie ein Gemisch aus gleichen Teilen optisch aktiver Enantiostereoisomerer Zuckermoleküle. Das nachher, Sie haben ja in rechts und links drehen.
Ja, richtig.
Und das ist ein racemisches Gemisch. Und ein solcher Gleichverteilung, also im Sinne eines racemischen Gemisches von Galaxien und Antigalaxien, ich muss offen sagen, daran kann ich nicht glauben. Denn wenn das so wäre, dass eben die Materie und Antimaterie sich gleich verteilt,
dann würde es viel häufiger Katastrophen.
Ja, vor allem, es müsste dann im Halo der Galaxien weit in den Raum hinaus Gase geben, zum Beispiel Wasserstoff und Antiwasserstoff. Das heißt, zwischen den Galaxien müssten flächenhaft unheimlich intensive Quellen vorhanden sein. Und die hätten irgendwie mal aufgefunden.
Sicher, ja.
Also ich auch
nicht. Nee, das hat man auch nicht.
Wenn das aber ist, Frage, warum entstehen in unserem Universum auf irgendeine Weise die Materie in der zu unserer Zeitachse entsprechend positiven Helizität. Wenn ich also den gesamten Umlauf sehe, der läuft dann parallel der Zeitachse. Das nenne ich Zeithelizität. Wir haben dann noch eine Raumhelizität und eine Isohelizität.
Was die Isohelizität?
ISO, das bezieht sich auf ISO-Spiel.
Das
sind so Begriffe,
ich auch so Schrauben.
Erkläre das dann auch noch, das kommt dann noch mal. Das sind Schraubungssinne. Warum entsteht nun eigentlich bloß Materie in diesem alten Sinn? Wo bleiben nun die dazu entgegengesetzten Quantenzahlen? Die Antimaterie. Ist der Schöpfungsakt in der Raumzeit eigentlich eine Trennung
wundern, dass der Koffer plötzlich so leicht
von Strukturidee, dass der eine Schöpfungsakt der Vernichtungsakt in der Antiraumzeit ist? Oder wie soll man das sehen? Ist es vielleicht wirklich so, wie in der Schrift Postmortale Zustände erwähnt wurde, dass unter Umständen die spiegelsymmetrische Antiarea eine Antiraumzeit bildet und das die kosmogonische Anfangsphase der alten Raumzeit, die eschatologische Endphase der anderen ist.
Ja, dann hieße das aber, das ging ja alles auf die Zeitkoordinate zurück.
Ja, weil die Helizität und die Struktur, Antistruktur nicht ein solcher Zeitprozess ist.
Ja,
ein Spiegelchen mit drin. Ja. Ich finde das ganz interessant, vor allem, dass hier in die Betrachtung Begriffe wie Sphärentrinität und Eschatologie.
Ja.
Aber hier schreiben sie es doppelt.
Ach ja, das ist also wahnsinnig interessant alles. Wenn man das.
Was wir machen müssen, Herr von Ludwig, damit tun wir vielen Leuten großen Gefallen, wenn uns mal zusammensetzen und sollten zur Schrift postmortale Zustände ein.
Ich habe ja einen ersten Versuch schon mal gemacht.
Das machen wir mal zusammen.
Der wird aber zu lang. Das geht, also man kommt da in Davids Küche.
Es darf nicht zu lang.
Nee.
Man muss sich schöne Bilder ausdenken. Ich denke zum Beispiel an diese Filmblöcke. Das fand ich total
toll. Wirklich toll gearbeitet.
Es gibt ja so viele andere Dinge. Mein Gott, das
ist natürlich.
Er sagte mir, das Ding ist wie ein Kabel in einer Verteilerdose. Und sagen wir hunderte von Anschlüssen. Zum Beispiel diese Sache mit dieser N-Gramm-Transkription.
Ja.
Das ist doch eigentlich eine feine Sache. Und Senkowski, der sagt in seinem Vortrag, ist es unglaublich, was man mit diesem Bild alles machen kann. Das hat auch Heystedt gesagt.
Na ja, sicher, ja.
Nicht? Heystedt, der fragte auch, das was in Englisch scheint, zunächst mal auf Deutsch.
Ja.
Nicht? Aber Senkowski sagt, es ist unfassbar, was man damit machen kann.
Ja, ja, klar. Das haben Sie ja aber auch schon angedeutet in der Schrift. Nicht? Sie haben ja wenigstens für die Parapsychologie alle Gebiete mal kurz gestreift und gesagt, was, wie man alle Dinge verstehen könnte eigentlich im Prinzip.
Wenig
es ist 10 nach 2
da müssen wir verschwinden, Herr von Ludwiger.
Ja.
Sagen wir, haben das eigentlich viele gehört? Das rutschte mir damals bei dem MBB-Kolloquium, als das so lange dauerte, 76 so raus. Das ging doch bis über 8 Uhr raus. Und da rutschte mir so, dass auf dem Tonband ist, das war das noch zu hören. Ich glaube, es war nicht. Oder kam das so, dass ich es mir gemerkt hatte, das wurde so spät und Dr. Herrmann sagt, dass so spät ist und wir wünschen das so aus. Naja.
Wenn ich jetzt hier reinspreche, dann müsste es eigentlich auf dem Tonband zu hören sein. Nicht gut, Ron? Komm mal her. Komm mal her und sag mir mal irgendwas. Sag mal was. Was? Warum bist du denn jetzt auf einmal so ruhig? Guck mal, die Mutter, die spricht auch immer zu schon. Das war ein guter Ton eben. Mach mal weiter, wenn du da noch mehr solche Töne kriegst. Sprich mal irgendwas. Sieh mal. Guck mal, interessiert dich das, wenn du hier jetzt dahin sprichst, dann geht der Zeiger immer hoch.
Hallo.
Ja, siehst du? Oh, Gott sei Dank hast du mal einen Ton gemacht. Jetzt wollen wir mal so. Jetzt kannst du gleich anfangen. Ich sag dir dann, wenn du anfangen sollst. Jetzt fangst du mal an.
Gut.